Jetzt begrüße ich Sie zum ästhetischen Teil der Frage nach dem, wie Computerspiele funktionieren oder wie Computerspiele aufgebaut sind. Heute geht es um Graphical User Interfaces, also die GUIs, wie man sie nennt. Das ist relativ geradlinig, also es gibt ein paar Begriffe, die man da kennen sollte, wenn man Graphical User Interfaces sich anschaut. Am Anfang steht das System Interface, also die Schnittstelle des Systems, das ist noch vor dem Spiel. Das betrifft aber alle Computer, insbesondere auch die heutigen Computer. Wir unterscheiden zwischen Textinterfaces, die es heute kaum noch gibt. Also Sie sehen es hier von Commodore 64, das war auch das frühe DOS und eigentlich die gesammelten Heimcomputer aus den 80ern. Das können Sie noch aufmachen, wenn Sie irgendwie so eine DOS-Box öffnen in Ihrem Windows, aber in der Regel oder eine Konsole im Mac oder auf Unix-System, aber in der Regel hat man keinen Zugang mehr zu dem System über Texteingaben oder man muss es nicht mehr tun. Und auf den Smartphones und Tablets ist es überhaupt nicht möglich. Und auf der anderen Seite gibt es die Graphical User Interfaces, die es ja nun auch seit 40 Jahren gibt. Sie sehen hier nochmal das vom Xerox Star, was so 1978 versucht wurde zu vermarkten mit den WIMPs, also den Windows Icons, Menus und Pointers, was am Xerox PARC erfunden wurde, mit den wesentlichen Merkmalen, die wir auch heute haben. Also Sie haben Fenster, die Sie vergrößern, verkleinern können mit Rollleisten links und rechts und oben und unten, beziehungsweise Sie haben halt den Pfeil auf der rechten Seite und auf der unteren Seite. Sie haben Icons, die auf dem Desktop liegen oder die in den Fenstern verborgen sind. Das Ganze wird organisiert wie ein Büro. Also Sie haben Ordner und in dem Ordner gibt es Dokumente oder weitere Ordner. Und das war auch die Metapher, die Gestaltungsmetapher, die eine Rolle spielte. Man wollte Büroarbeitsplätze optimieren. Und das hat sich bis heute gehalten, obwohl es viele Versuche gab, diese Desktop-Metapher aufzubrechen. Also es gab verschiedene Versuche, das irgendwie dreidimensional anzuordnen. Gerade wenn man so 3D-Engines hat, kann man natürlich auch ganz tolle 3D-Oberflächen gestalten und ein richtiges Bürogebäude bauen. Und alles, was User machen, wenn sie in einer 3D-Oberfläche sind, sie suchen die Abkürzung, um möglichst schnell wieder zu ihren Foldern und ihren Dokumenten zu kommen. Das konnte sich kommerziell nie durchsetzen. Es gibt Menüs, die Sie auch kennen, bei den ganzen Anwendungen. Oben hat man eine Menüleiste, da klickt man drauf und hat dann die wichtigsten Befehle. Und es gibt den Pointer, der durch die Maus gesteuert wird. Also diese WIMPs, diese vier Elemente findet man bis heute. Heute sind halt die Fenster halbdurchlässig und vollfarbig und machen tolle Geräusche und animieren sich beim Öffnen und Schließen. Aber von der Funktionalität ist gar nicht so viel dazu gekommen. Sie sehen auch schon den Mülleimer, in den die gelöschten Dokumente wandern, bis sie dann wirklich gelöscht werden. Wenn man es halt nochmal sucht, kann man es da rausfischen. Also es sieht aus wie heutige Systeme, wurde auch von Apple aufgekauft, hatte ich ja erzählt, in Apple Macintosh verbaut und dann ein paar Jahre später auch von Windows übernommen. Und Windows hatte den clevereren Namen und vermittelt den Eindruck, dass die Fenster erfunden hätten. Die haben alle bei Xerox abgekupfert. Gab auch verschiedene Gerichtsstreitigkeiten, wer jetzt bei wem abschreiben durfte, aber das ist halt jetzt der Stand der Technik. So, und dann gibt es, wenn wir auf die Anwendungen gucken, als nächstes die Konsoleninterfaces. Auch die gehören nicht wirklich zum Spiel, aber man fühlt sie schon stärker in dem Spiel drin, also die Dashboards oder die Menüs, die sehen schon länger so aus, wie heutzutage Tablets aussehen oder Windows 8 hat sich dem ja dann auch angepasst, also zumindest eine Zeit lang versucht, also wo sie großflächig durchgehen und man sieht schon, die sind nicht ausgelegt für die Bedienung mit der Maus, sondern mit irgendwelchen Controllern oder der Wiimote. Das ist alles für Grobmotoriker, kann man sagen, die nicht so fein auf den Bildschirm gehen können. Dahin wandert, wenn Sie mit Ihrem Fernseher interagieren wollen, also mit der Fernbedienung zum Beispiel, sind das Interfaces so ähnlich, sieht das auch heute aus, wenn Sie an Fernsehen gucken und dann Ihre Apps sich anschauen. Das ist alles viel gröber, es gibt weniger kleine Icons, die sind großflächiger und dann deutlicher umrahmt. Hier sind wir gerade. Immer weil man davon ausgeht, dass die Pointer nicht so präzise eingestellt werden können. Auch da verschwimmt also der Übergang zwischen Tablet-PCs und Spielekonsolen. Das verschwimmt zunehmend. Und wenn jetzt diese Steambox kommt, die ja genau also von ihrem Interface schon auf PCs funktioniert oder auf Fernsehern, Sie können ja heute schon eine Steambox praktisch an Ihren Fernseher anschließen, indem Sie Steam einfach auf den großen Modus umstellen. dann sieht man, dass der Unterschied eigentlich nur noch eine Frage des Dispositivs ist. Sitze ich am Fernseher und sitze ich in der Couch vor dem Fernseher, dann brauche ich die großen Icons, weil mein Controller unpräzise ist, oder sitze ich am PC im Bürostuhl mit der Maus in der Hand, dann kann ich auch mit kleinen Icons arbeiten. Und im Zweifel schaltet man um, weil nicht klar ist, wo das System gerade steht. So, dann gibt es zwei entscheidende Kategorien für Graphical User Interfaces. Das eine ist die Einbettung ins Spiel und das andere ist die Einbettung in die Narration. Das ist also jetzt das erste Merkmal. Wir haben jetzt in den letzten Wochen immer über entweder Narration gesprochen oder Audiovision oder über ludische Aspekte. Und GUIs passen irgendwie so überall hin. GUIs sind einerseits im Spiel, also die gehören zum Spiel oder nicht, sie gehören zur Geschichte oder nicht, und in die Performance, die wir nächste Woche anschauen, da haben sie auch noch mitzureden, nämlich die Frage der Bedienung, was ich eben sagte, je nachdem, wie sie halt mit dem Interface umgehen. Das ist GUIs ist so ein typischer Fall, der ist nicht in eine dieser Kategorien klar zu packen, sondern man muss ihn aus mehreren Dimensionen betrachten. Und da gibt es drei Unterbegriffe, die ich da eingeführt habe. Also es gibt, was heißt eingeführt habe, das gibt es in der Narration auch und das kennen Sie vielleicht aus der Erzähltheorie. Ich gehe gleich nochmal zurück. Extra, Meta und Intradiegese, das kennen Sie vielleicht aus der Filmmusik. Diese Diegese, die Frage, wie steht die Musik zu dem Film? Ist sie Teil des Films, also spielt die Band im Film, dann ist es intradiegetisch, oder ist es Filmmusik, die von außen kommt, irgendein Orchester fängt an zu spielen, dann ist es extradiegetisch bei der Filmmusik. Das gibt es auch für Erzähler. Ist der Erzähler Teil der Erzählung oder ist das so ein allwissender Erzähler? Und da kommt diese Frage der Intra- und Extradiegese her. Und das kann man übertragen auch auf die Frage, wie gehört es zum Spiel? Und extraludisch, also die GUI ist nicht Teil des Spiels, sind so Funktionen wie Start und Ende oder Pause drücken, das Pausemenü, Optionen und Einstellungen, Netzwerkverbindungen, Serverkontakte. Das ist irgendwie in der Software des Spiels drin, aber es gehört nicht zum Spiel selber. Login-Screens, um sich mit dem Netz zu verbinden. Statistiken, wie lange waren Sie online oder wie lange haben Sie in den letzten Zeiten gespielt. Credits, wer hat das Spiel gemacht. Lizenzen, wem gehören die Rechte an den Bildern oder an dem Spiel selber. Bedienhilfen, die meistens über das Optionsmenü aufgerufen werden können. Die Sprachauswahl oder Laden und Speichern des Spielstandes. Frage. Ja, da komme ich gleich zu. Das ist ja genau der Trick. Man kann das mischen. Also es gibt Menüs, die gehören nicht zum Spiel, aber die gehören zur Geschichte. Das ist ganz merkwürdig. Das funktioniert. Aber wir gucken jetzt erstmal, also deswegen, das müssen wir trennen. Sie müssen trennen, gehört es zum Spiel, und die nächste Trennung ist, gehört es zur Geschichte. Und tatsächlich gibt es da 9 Kombinationen, die sind alle realisiert. Auch bei Little Big Planet haben Sie so ein Startmenü, mit dem Sie schon die Bedienung des Spiels lernen, aber das Menü selber gehört nicht zum Spiel dazu. Das ist ganz interessant. So, und intraludisch wäre auf der anderen Seite, die GUI ist Teil des Spiels, also irgendwelche Briefings, die Zielerklärung, Alarme, Chats, HUDs, also Head-Up-Displays, Inventar, Buffs, also diese ganzen Dinge, Karten, Dialoge, Item, Informationen, das gehört direkt, bezieht sich direkt auf das Spiel, also auf Spielregeln, auf Spielmechaniken, auch wenn es nicht unbedingt Teil der Geschichte ist, also das muss man halt immer trennen. Und metaludisch liegt irgendwo dazwischen. Die GUI bezieht sich auf das Spiel, ist aber nicht ein Teil davon. Ich habe übrigens gleich jede Menge Beispiele. Ich stelle jetzt erstmal die Begriffe vor und gleich gucken wir uns mal ein paar Beispiele an. Also die bezieht sich auf das Spiel, ist aber nicht Teil des Spiels. So Dinge wie Verwaltung der Achievements oder den Quest-Log, also die Dinge, die sie bislang gemacht haben, die Freundesliste oder ihre Gilde, die da verwaltet wird, oder ihr Clan oder so, die Charaktererzeugung und die Charakterverwaltung, Minispiele, manchmal gehören sie zum Spiel, manchmal gehören sie nicht zum Spiel, die Kapitel- und Levelauswahl, auch das entscheidet ja, wie sie weiterspielen, aber es ist nicht wirklich Teil des Spiels, die Punkte, die Anzeigen der Punkte oder der Highscore, auch das gibt es manchmal als Teil des Spiels, meistens aber ist es sowas Externes. Und die narrative Einbettung wäre jetzt auch hier extradiegetisch, die GUI ist kein Teil der Spielwelt, die Spielfigur kann sie nicht wahrnehmen oder bedienen. Das sind halt so Menüs, die sich über das Spiel drüber legen, die vielleicht auch das Spiel einfach anhalten und in der Zeit können sie was machen. Und auf der Gegenseite interdiegetisch ist die GUI Teil der Spielwelt und wird für den Spieler genauso präsentiert wie für die Spielfigur. Also der Spieler, man hat das Gefühl, ich bewege mich drin und dann kommt Antichamber zum Beispiel rein. da bewegen sie sich in einem Raum und können den Raum sehen mit ihrem First-Person-Controller und können dann auswählen, was sie, wo sie gerade hingehen wollen. Aber es ist im Grunde genommen so der Level-Hub oder diese Mario-Spiele sind ja auch Mario Galaxy oder so, da sind sie erstmal auf ihrem Hub und irgendwie hat man nicht das Gefühl, es gehört nicht zum Spiel dazu und es wird auch, also da ist es tatsächlich schwierig zu sagen, es ist extra ludisch, auch wenn sie da einen Spielstand speichern und so. Da bemüht man sich, die Immersion auch schon bei den grundlegenden Bedienungen irgendwie zu erhöhen. Und metadiegetisch sind GUIs, die sind Teil der Spielwelt, aber werden dem Spieler anders präsentiert als der Spielfigur. Das Typische sind so Inventare, die Sie als tolle Liste sehen, aber eigentlich kramt die Figur gerade in ihrem Rucksack. Das wäre so ein typisches Beispiel. Jetzt nehmen wir mal ein paar Beispiele, dass die Begriffe klarer werden. Startmenü und Pausenmenüs sind nicht Teil des Spiels und nicht Teil der Diegese. Auch wenn bei GTA 2 es ganz klar außerhalb des Spiels ist und bei dem rechten Spiel, ich weiß gar nicht, was es ist, irgendwie, es wird zumindest in der Grafik des Spiels dargestellt, aber es ist halt kein Menü, was irgendwie in der Welt erscheint, beziehungsweise was die Spielfigur wahrnimmt, weil jetzt gerade Pause ist, sondern es ist einfach eine Grafik. Also das könnte man auch noch gucken, wie ist das Menü irgendwie audiovisuell gestaltet. Hier haben Sie ein intraludisches Inventarmenü bei Diablo und bei Populous haben Sie so ein Auswahlmenü für die, also Populous ist ja so ein God-Game, da müssen Sie Länder gestalten, damit sich da Leute ansiedeln und alles so läuft, wie Sie sich das vorstellen. Sie haben bestimmte Aktionen, die Sie ausführen können, die sehen Sie in der Liste links, aber was so ein Gott ist, der braucht natürlich kein Menü, um seine Aktionen auszuwählen. Insofern kann man sagen, es gehört zwar richtig zum Spiel, aber es ist metadiegetisch. Also es gehört irgendwie zur Spielwelt, aber die Spielfigur wird es anders sehen, wenn sie überhaupt ein Menü hat, als sie das jetzt als Spieler wahrnehmen. Und bei Diablo ist es auch so, so aufgeräumt ist kein Rucksack. Das ist einfach nur, wird klar gemacht, was sie mitnehmen, verbraucht Platz. Und wenn sie so ein Langschild mitnehmen, dann verbrauchen sie 8 Felder ihres Platzes und so ein Heiltrank kostet halt nur 1 Feld oder einen Schlüssel. Aber einen gewissen Platz braucht es auch und den müssen sie irgendwie haushalten. Das ist so ein typisches Beispiel für ein intraludisches. Es geht direkt um Spielemechaniken, diese Items, aber es wird nicht so präsentiert, wie das die Spielfigur sieht. Intraludisch und intradiegetisch sind Menüs wie zum Beispiel der Pip-Boy in Fallout 2. Das ist so ein Armband, was sie umhaben. Da können sie draufschauen und man sieht dann auch so richtig die Animation. Und jetzt schaut gerade die Spielfigur auf ihr Armband und sieht genau das, was sie jetzt sehen. Also so einen grünen Monitor und dann so ein paar Anzeigen. Das Ganze ist auch in dieser postapokalyptischen, verbrauchten Gestaltungsmetaphorik. Also alles ist irgendwie rostig und angeritzt und zerschlissen. Und es gibt auch eine Lampe, sehen Sie, ist kaputt unter der Statuslampe. Man weiß ja nicht, was das mal war. Also all das soll die Immersion erhöhen, dass Sie nicht mehr Informationen haben als Ihre Spielfigur. In Myst gibt es das auch. In Myst wandern Sie über eine Insel und gucken sich verschiedene Bücher und Bilder an. Und die Bilder und Bücher haben gleichzeitig auch so eine Rückmeldefunktion an die Spielfigur, an Sie auch. Auch das erhöhte, als das rauskam, erhöhte die Immersion ganz beträchtlich, weil Sie nie über mehr Informationen verfügen als die Spielfigur. Also man kann nicht sagen, aha, jetzt weiß ich oder ich kann irgendwie zurückspringen. Sie müssen alles laufen, was zu laufen ist und wenn Sie eine Abkürzung finden, dann findet die Figur das auch. Und auch die nötigen Hinweise, die Sie brauchen, um die Rätsel zu lösen, finden Sie in Büchern. Also das ist in Adventures schon lange üblich gewesen, aber in Myst wurde es halt, also Myst war eines der ersten Spiele, das auf CD-ROM rauskam und da hatte man genügend Platz, um solche hochauflösenden Grafiken mitzuliefern und die ganze Welt immersiver zu gestalten als bislang, wo meistens dann irgendwie so ein metadiegetisches Fenster aufging, in dem so der Brief gezeigt wurde zum Vorlesen, aber der wurde nicht als vollflächige Grafik dargestellt. Inzwischen ist sowas üblich, es gibt es kaum noch ohne, also gerade Adventure leben von der intradiegetischen Menüführung, aber das brauchte eine Zeit, um sich zu entwickeln. Hier sehen Sie metaludische, also die beziehen sich auf das Spiel, sind aber irgendwie nicht Teil davon, wie die Stage Select von Mega Man, also das ist eines der, ich glaube, das erste Spiel, in dem Stage Select überhaupt vorkam, oder die Character Generation in Baldur's Gate oder in einem Rollenspiel Ihrer Wahl. Natürlich hat das, was Sie hier einstellen, direkte Auswirkungen auf das Spiel und zum Teil kann man in Rollenspielen ja auch in solche Menüs nochmal reingehen und irgendwas ändern. Es ist aber nicht Teil der Diegese. Es gibt in Rollenspielen keinen Abschnitt, in dem der Charakter irgendwie geformt wurde. Der ist dann einfach plötzlich da und ihm wird vielleicht noch irgendeine Geschichte davor erzählt oder die müssen sie die erste Stunde des Spiels nachspielen, um zu sehen, wie werden sie eigentlich aus einem normalen Dorfbewohner, der Abenteurer, der sie dann werden. Also das ist alles dann, das wäre die Diegese und was sie im Vorfeld machen, ist nicht Teil der Diegese, wird sie natürlich im folgenden Verlauf beeinflussen. Dann gibt es Menüs, die sind intraludisch, also die gehören zum Spiel, so wie hier in StarCraft. Also alles, was Sie, ich gucke jetzt nur auf diese untere Zeile. Achso, Sie haben es hier ganz schön hell. Es ist zu hell hier. Ich muss hier mal, da wir eh keine Fenster aufmachen können, kann ich Ihnen auch das Südseitenlicht nehmen. Außerdem haben wir ja genug Licht von nach vorne und hin. Also jetzt sehen Sie es viel besser. Also intraludisch, ich meine jetzt nur die Menü, die Darstellung auf dem unteren Spielfilm, unteren Bildschirmrand. Das gehört natürlich zum Spiel, ob Sie jetzt was bauen wollen oder ob Sie ein Kommando geben und ob Sie mit Ihren Einheiten sprechen und sich die Minimap anschauen, wo was ist. Und jetzt ist nicht so ganz klar, gerade bei StarCraft, ist das jetzt Teil der Diegese? Also sind Sie irgendwie der große Feldherr, der genau in seinem Raum sitzt und dieses Menü hat? Oder sind Sie der Spieler, der mehr sieht und das Ganze soll nur so ein bisschen die Immersion unterstützen? Das wird in dem gesamten Spiel nicht so ganz deutlich, ob Sie Teil des Spiels sind oder ob Sie jetzt so diese Oberposition einnehmen. Insofern habe ich jetzt mal, das ist meta- oder intradiegetisch, je nachdem, wie Sie das sehen. Es ist nicht bei jedem Menü immer so ganz klar, ob es jetzt meta oder intra ist. Da müssen Sie im Zweifel argumentieren, warum Sie die eine oder die andere Sicht unterstützen. Klar ist, es gibt eine Gestaltungsmetapher. Also ich habe jetzt hier für die Terraner, die Zergs und die Protoss mal die Menüs abgebildet und Sie sehen, die Funktionen sind überall die gleichen. Also Sie haben 9 Kommandos rechts, daneben haben Sie so einen kleinen Bildschirm, mit dem Sie mit Ihrer aktuellen Einheit kommunizieren, beziehungsweise was sie halt so sagt, dann erscheint die da mit so einer kleinen Animation. Und dann haben Sie die Informationsanzeige für die derzeitige Auswahl, das ist so das Hauptfeld in der Mitte und links die Minimap. Das ist bei allen dreien ist das identisch, aber die Rahmen sind unterschiedlich. Bei den Terranern ist es so eine technische Gestaltungsmetapher, bei den Zergs so eine organische, irgendwie wuchernde und bei den Protoss auch technisch, aber eleganter als bei diesen klumpigen Terranern und auch in Gold und so. So, und das hat überhaupt keine Funktion im Spiel, aber es hat eben eine Gestaltungsmetapher, die die Narration unterstützt, weil das ein bisschen die Corporate Identity der einzelnen Völker darstellt. Und das ist wiederum dann die Frage, wie ist so ein Menü eigentlich audiovisuell gestaltet? Gibt es sowas wie eine Gestaltungsmetapher, wie der Desktop bei Windows, der Ihnen vermitteln soll, Sie sind hier in einem Schreibtisch, oder lange Zeit hat er das versucht, gibt es Gestaltungsmetaphern, das sind audiovisuelle Stile, kann man sagen, die so die Interpretation des Gesehenen in eine bestimmte Richtung lenken wollen. Das gibt es bei Menüs auch, aber ich gehe jetzt in dieser Vorlesung darauf jetzt nicht mehr gesondert ein, also außerhalb dieser Folie. Dann haben Sie in vielen Spielen die sogenannten Heads-Up-Display, also In-Game-Displays auch genannt. Das sind Informationen, gerade in First-Person-Spielen oder in Third-Person-Spielen, die werden über die Sicht eingeblendet. Und da haben Sie dann wichtige Infos wie eine Minimap oder den aktuellen Munitionsstand, den Lebensstand oder die Entfernung zum Ziel, die aktuelle Quest. Also ganz viele Infos, die Sie hier kriegen können. In Assault Cube rechts sehen Sie mal so ein paar, die Konsole, Radar, Hubgun, Crosshair, also all solche Dinge. Und die Frage ist bei vielen Spielen, ist es, also intraludisch ist es allemal, es bezieht sich immer auf Dinge, die so wichtig sind, dass Sie sie gerade sehen müssen. Es kommt interessanterweise aus der Militärforschung, aus der Militärtechnik, das blendet man Kampfpiloten ein in ihr Cockpit, da kommt es her. Inzwischen gibt es auch in der Autotechnik, also in den moderneren Autos können Sie sich so die aktuelle Karte oder Spritstand oder Öl oder Temperaturen, also Ihre ganzen Dinge, die Sie eigentlich, Sie müssten den Blick senken und auf Ihr Armaturenbrett gucken, das kann man sich in modernen Autos auch auf das Glas projizieren lassen. Und die Brillen, die wir ja sehnsüchtig alle erwarten, so diese Google Glasses und Klone, die versuchen genau das. Das sind ja keine Videobrillen, die Sie völlig aus der Welt nehmen, sondern Augmented Reality ist die Überlagerung der Welt mit zusätzlichen Informationen. Und das wäre genau ein Head-Up-Display. Also demnächst werden die dann auch consumertauglich werden. und in ein paar Jahren dann auch in den Mittel- und Kleinklasse-Autos bestimmt auftauchen. So, und dann stellt sich die Frage, ist es jetzt intradiegetisch oder nicht? Und bei vielen Spielen irgendwie hat man das Gefühl, nein, es ist, also wenn man den hier sich anschaut, den mit der schwarzen Maske auf der rechten Seite, wenn Sie als Spieler auch so aussehen, dann können Sie nirgendwo einen Hut, außer man sagt, ja, Sie haben irgendwie spezielle Kontaktlinsen oder so. Also manche Spiele bemühen sich, das Hut zum Teil der Diegese zu erklären, recht kompliziert. Sie steigen in irgendeinen speziellen Anzug oder irgendwas passiert, dass Sie diese Information jetzt irgendwie eingeblendet bekommen. Das wird dann kompliziert vorbereitet. Andere machen sich diese Mühe nicht und sagen einfach, hey Spieler, hier hast du ein paar Infos, die kannst du ein- und ausblenden mit F3 oder so. Für das Spiel, es ist dann die große Frage, muss man das narrativ einbetten, also muss es Teil der Diegese sein oder nicht? Was macht es mit dem Spieler? Es ist inzwischen eher eine Konvention. Man ist als Spieler gewohnt, gerade in First-Person-Spiele, dass es eine HUD gibt und ist eher überrascht in Spielen, in denen es das nicht gibt. Also ich glaube, Dead Space war so eins, da gab es plötzlich überhaupt keine HUD mehr. Und Sie können ab und zu mal auf F3 gucken und dann schaut er auf seinen Arm und sieht seinen Lebenszustand an oder sowas. Oder nee, den Lebenszustand sieht man am Rücken. Aber man sieht dann irgendwie seinen Munitionszustand oder so. Aber da muss man sich diese Information wirklich holen. Oder in Halo, da ist die Munition auf der Waffe und das sehen Sie halt immer auf der Waffe, aber es ist nicht wirklich irgendwie in Ihr Sichtfeld eingeblendet. Also da könnte man sich dann im Zweifel fragen, und da muss man das Spiel vielleicht ein bisschen besser kennen, wenn Sie ein HUD haben, wird es als Teil der Diegese vorgestellt oder einfach präsentiert? Für den Spielverlauf, also ob es jetzt intraludisch ist es allemal, aber für die Analyse ist es nicht uninteressant zu sehen, ob sich die Spielemacher die Mühe gemacht haben, das irgendwie narrativ zu begründen. Also hier sehen Sie auch so ein Beispiel für intraludisch, extradiegetisch, Charaktererzeugung von John Shepard. Also hier können Sie die Fähigkeiten hochrüsten. Auch hier ist die Frage, ist es extra- oder metadiegetisch? Also ich behaupte jetzt, es ist irgendwie extradiegetisch, weil es nicht so richtig zur, also so wird er das selber sich nicht einstellen. Er wird halt jetzt üben, dass er besser schießen kann oder dass er fitter trainiert wird oder dass er charmanter ist und nicht mehr so ruppig im Umgang mit anderen Leuten und so. Das können die als Spieler hier einfach, okay, ich verteile Talentpunkte, aber Sie sitzen hier, weil Sie gerade Ihre Talentpunkte-Medien irgendwie erhöhen wollen. Und Sie können das nicht über so ein Menü einstellen. Also es ist nicht Teil Ihrer Diegese, dass man sagt, okay, hier Ende des Semesters, Sie kriegen jetzt 10 Talentpunkte, verteilen Sie sie weise. Das erhoffen wir ja als alle noch, aber wir sind weit davon entfernt und Sie müssen die Talentpunkte noch mühsam erwerben und gleichzeitig verteilen. Also Sie können das auch nicht umdistributieren. Sie können nicht sagen, hinterher, ach, ich nehme mal Charme runter und setze dafür dann irgendwie First Aid hoch. Das funktioniert ja alles nicht. Das klappt aber in Spielen gut und es ist auch vielleicht gar nicht schlecht, dass es in Rollenspielen gut funktioniert. Aber das Leben ist halt kein Rollenspiel. So, extraludische, metadiegetische, also das ist, ich gucke jetzt nur auf das Hilfespeicher-Beenden-Menü unten links. Das ist so ein typisches Hybrid-Menü. Also Sie haben sowohl intraludische Menüeinträge, da vor allem auf der linken Seite, das ist SimCity. Und da müssen Sie halt Ihre Stadt bauen und können sagen, hier baue ich eine Straße, hier baue ich ein Haus, hier baue ich ein Stromwerk oder eine Trasse und so. Das ist natürlich intraludisch, aber in der gleichen Metaphorik, also praktisch bruchlos, finden Sie auch extraludische Auswahlmöglichkeiten. Das war bei StarCraft auch, da gab es plötzlich, wenn wir kurz zurück zu StarCraft gehen, was ich Ihnen ja eben nicht erzählt habe, über diesen kleinen Köpfen, da ist ein kleines Ereignis, das heißt Menü. Und das wird Jim Rayner wahrscheinlich nicht sehen. Also dass der, oder wer auch immer Sie als Befehlshaber sind, da gibt es kein Button-Menü in seinem HUD, wo dann drin steht Speichern und Beenden. Also das wäre befremdlich. So, und deswegen haben Sie hier auch so eine Mischung aus eigentlich intraludischem, aber dann gibt es auch über diesen Menüknopf plötzlich die Möglichkeit, extraludische GUIs aufzumachen. Wenn Sie da draufklicken, dann ist tatsächlich auch, dann friert der Bildschirm ein und es öffnet sich halt wirklich ein klares, eigenständiges Fenster, wo man auch sieht, okay, ich bin jetzt kurz raus aus dem Spiel. Das Pausieren ist eine gute Möglichkeit, wenn Sie kurz eine Pause brauchen in der Kampagne, drücken Sie auf Menü und dann ist klar, da passiert auch nichts während Ihrer Abwesenheit. Und das sind solche Tricks, die man mit extraludischen und extradiegetischen Menüs machen kann. So, das haben Sie hier auch, so eine Mischung aus intra- und extraludischen Funktionen und das Ganze ist metadiegetisch oder Sie gehen davon aus, dass der Bürgermeister in SimCity auch so ein tolles Bedienfeld hat, wo er rein- und rauszoomen kann und sagen, hier baue eine Stadt. Aber so wird es nicht inszeniert, dafür also fehlt der Rest der Science-Fiction und so, dass man davon ausgehen kann, es ist doch eher meta- und nicht intradiegetisch. Beides, also das, ich gebe Ihnen das so mit, ich ratter das hier so ein bisschen durch, das ändert sich dann, das können Sie sich ja dann in Ruhe angucken, ich gebe Ihnen ja die Folien, also da können Sie es nochmal in Ruhe versuchen nachzuvollziehen. Hier haben wir auf der rechten Seite in Angry Birds Friends ein metaludisches und metadiegetisches Menü, in dem Sie Ihre Freunde sehen und schauen, was Sie für Punkte haben. Die Freunde, mit denen Sie hier agieren, natürlich ist das Teil des Spiels, weil Sie ja zusammenspielen. Also es ist irgendwie metaludisch, aber es ist nicht so richtig relevant für das Spiel, sondern es ist mehr so eine Zusatzinformation. Und es geht ja hier nur um das User Interface. Es geht ja gar nicht darum, was Sie jetzt mit diesem Menü tatsächlich machen. Und Teil der Diegese ist es auch nicht, deswegen ist es optisch auch klar abgesetzt am rechten Rand und irgendwie überdeckt es die Spielwelt, sodass man davon ausgehen kann, die Vögel selber sehen sowas gar nicht, aber irgendwie wissen sie Bescheid. Oder die Schweine, nicht? Also das wäre so die Idee. Die Spielfiguren sehen, die kennen die Informationen, aber sie werden also bei den Spielfiguren anders präsentiert als ihnen. Spannend und nicht so üblich sind Hilfen, die in der Spielwelt sind, aber eigentlich mit dem Spiel gar nichts zu tun haben. Snake, oder zumindest if you want to go up or down a ladder, sagt Ihnen der Kommandant, just press the action button. What? Jetzt muss man sich vor, also da bemüht man sich über Voice Recording und alles, also sozusagen so eine Kommunikation von zwei Spielfiguren, also einem NPC und dem Spieler aufzustellen. Und dann sagt der Spielfigur, auf welche Knöpfe sie drücken muss. Das ist bei Metal Gear Solid immer ganz merkwürdig. Bei Heavy Rain auch. Hold R2 to walk, use the left stick to change direction. Das wäre mal eine Inspiration für Street Art. Also da müssen Sie mal auf der Maxstraße, stellen Sie sich vor, da gibt es einfach auf dem Boden steht sowas. Also dann, viele wüssten damit auch nichts anzufangen. Aber das ist ganz merkwürdig, wenn es, man bemühte sich intradiegetisch zu präsentieren, bezieht sich aber auf etwas, was, vielleicht könnte man auch sagen metaludisch. Also es bezieht sich ja irgendwie auf das Spiel, aber es ist irgendwie außerhalb und so. Hilfefunktion, die erwartet man eigentlich entweder im Handbuch oder in einem externen Menü. Manche Spiele machen aber diesen Bruch, also bei Metal Gear Solid muss man dazu sagen, bemüht sich immer um so ein Durchbrechen der vierten Wand, wie man das nennt, also wo das Spiel sagt, hey Spieler, ich sehe dich. Und das ist ganz interessant, also gerade Metal Gear Solid ist dafür bekannt. Heavy Rain macht es aber eigentlich nicht. Das macht es nur ganz am Anfang, wenn dem Spieler so die grundlegenden Funktionen erklärt werden wollen und man will ihn nicht aus der Spielwelt reißen, indem man jetzt irgendein Menü aufpoppt, was er wegmachen muss. Also man kann auch daran vorbeigehen. Das ist wie so ein Graffiti, was auf dem Boden gemalt ist. Sie können da drüber laufen und die Spielfigur sieht es, also sie beachtet es nicht, aber das Spiel weiß sie als Spieler. Sie werden sich das aufmerksam durchlesen, wenn sie jetzt nicht wissen, wie sie mit dem Spiel umgehen. Und jetzt kommen wir zu dem anderen, die extraludische, aber intradiegetischen Menüs. Das gibt's auch. Also in dem Fall haben Sie hier Level-Auswahl oder so Dinge wie gehen zum Store oder Community-Aktivitäten und solche Dinge in Little Big Planet 2. Das Ganze aber innerhalb der Spielemechanik. Also um dieses Menü zu bedienen, müssen Sie das Spiel lernen. Das ist ganz clever. Sie brauchen danach aber kein Tutorial mehr im Spiel oder ein viel kleineres, weil Sie die grundlegenden Funktionen, wie läuft man, wie springt man, wie schaut man nach links und rechts, wie wählt man irgendetwas aus, das lernen Sie schon, um das Spiel gestartet zu haben. Also Sie brauchen keine anderen Kompetenzen, um das Menü zu bedienen, als um das Spiel zu bedienen. Und insofern ist das interdiegetisch. Sie sehen auch hier schon Ihre Spielfigur, die läuft da auch rum. Nur hat die Zugriff auf Funktionen, die gar nicht zum Spiel gehören, also wie der Store oder die Community oder so, also wo Sie dann irgendwelche Briefe an Freunde schicken können. Also das ist ganz interessant und führt zu der Beobachtung, dass GUIs alle neuen Kombinationen zulassen. Also wenn Sie so eine extraludische Funktion haben wie Spielstand verwalten, das gehört nicht wirklich zum Spiel, zur Spielmechanik dazu, dann können Sie das extradiegetisch präsentieren über ein Speichermenü. Sie können es auch metadiegetisch präsentieren über spezielle Speicherorte. Also da gehen Sie dann hin und da können Sie dann Speichern auswählen. Das machen viele Plattformspiele oder Action-Adventure. Da können Sie nur an bestimmten Stellen abspeichern, wenn Sie wieder zu Hause angekommen sind oder wenn Sie einen wichtigen Levelabschnitt erreicht haben, kommen Sie zu einem Ort und dort können Sie dann speichern. Und intradiegetisch, weil Speichern halt nirgendwo, also fast in keiner Geschichte dazugehört, so bei Cyberpunk-Geschichten, da kann man sagen, ich speichere jetzt mal deinen aktuellen Stand, das gibt es dann auch Teil der Diegese, Aber normalerweise ist Speichern, was nicht zu Geschichten gehört. Und dann gibt es diese unsichtbaren Checkpoints. Da laufen Sie drüber und das Spiel speichert einfach. So, und da passiert gar nichts. Es reißt Sie aber auch nicht raus aus dem aktuellen Stand. Manchmal zeigt er Ihnen dann noch so eine drehende Diskette an oder sagt kurz Speichern oder sowas. Aber es ist im Grunde genommen unsichtbar und damit Teil der Diegese. Wenn Sie metaludische Funktionen haben, wie das Verwalten von Freunden, mit denen Sie gemeinsam spielen wollen, dann können Sie das extra diegetisch machen über ein Adressbuch, was Sie wieder auswählen. Sie gehen ins Optionsmenü und dann irgendwie Adressbuch auf. Oder metadiegetisch über eine Gildenliste, dann gehen Sie ins Gildenhauptquartier und dann sehen Sie eine Liste mit all Ihren Freunden. So Clash of Clans macht das so, nicht? Da haben Sie links so ein Menü, es geht dann auf und dann wissen Sie, mit wem Sie gerade irgendwie reden können. Oder intradiegetisch über Avatare, also Dofus im Hintergrund, das wäre so ein Multiplayer-Action-Adventure. Und da können Sie Ihre Freunde tatsächlich im Spiel treffen, und aber auch nur, also ich meine, Sie können sie auch irgendwie anpingen, aber es gibt auch die Möglichkeit, sie im Spiel zu treffen. Und das ist so eine Form von, gerade wenn Sie noch die Namen drüber schreiben, das ist hat eine Form von GUI, also eine Graphical User Interface, dass Sie wissen, wer gerade da ist. Es gibt Ihnen Informationen, aber es reißt Sie nicht aus der Spielwelt raus. Und intraludische Funktionen wie Inventar, die natürlich entscheidend sind, um Ihre Spielressourcen zu verwalten, können Sie extra diegetisch über einen Item-Shop, also Sie gehen, ne, so wie hier in Little Big Planet, da gehen Sie in den Store und da können Sie dann Ihre Sachen irgendwie kaufen. Es gibt auch Item-Shops innerhalb des Spiels, das wäre dann eher metadiegetisch meistens. Der Händler bietet Ihnen was an, dann geht ein Menü auf und Sie können sich das aus einer tollen Liste wählen und müssen nicht in irgendwelchen Regalen kramen. Und in anderen Spielen, so in Metro zum Beispiel, dann sehen Sie die Regale und müssen halt wirklich dahin gehen und sich das rausnehmen und das dann noch bezahlen. Also, aber ein Inventarmenü wie in Diablo, was ich Ihnen gezeigt habe, ist eben typisch metadiegetisch. Und intradiegetisch sind Items, die rumliegen, die Sie auswählen und im Zweifel auch einpacken müssen. So, also insofern kann man bei jedem Menü oder jedem GUI-Element, was man findet, dass beide Fragen stellen, was ist die ludische, die diegetische Einordnung und wenn Sie wollen auch, was ist der audiovisuelle Stil? Ist es ein eigener Stil oder passt er zum Spiel? Und das ist vielleicht auch so ein Beispiel bei manchen Spielen, die geben sich viel Mühe mit ihren GUIs und andere machen eher so generisches Zeug, also so, vielleicht so eine transparente Oberfläche, das wird draufgepappt. Aber man sieht, ob so ein Spiel sorgfältig vorbereitet wird, auch daran, wie sorgfältig mit den Graphical User Interfaces umgegangen wird und vielleicht auch mit den unwichtigeren, also nicht nur mit den Head-Up-Displays, sondern auch mit so Dingen wie Optionsmenü oder sowas. Wie wird das eigentlich präsentiert? So, und der zweite große Block bei GUIs, also im Grunde genommen gibt es ja hier nur 9 Begriffe, nicht? Die, oder 6 Begriffe, extra, meta, intradiegetisch, extra, meta, intraludisch. Die Schwierigkeit ist hier tatsächlich die Analyse im konkreten Fall und das muss man halt begründen, warum es so ist. Sollten Sie das als Klausurthema wählen, also erwarte ich zumindest von Ihnen bei den GUIs, dass Sie kurz schreiben, was es ist, aber vielleicht bei manchen auch, warum Sie sagen, es ist jetzt metadiegetisch, aber intraludisch oder sowas. Das sollten Sie dann kurz begründen bei den Menüs, die Sie analysieren. Und das andere, was man gar nicht nur für Spiele braucht, sondern für den Umgang mit informationstechnischen Systemen, die ein Graphical User Interface haben, im Allgemeinen, ist die Benennung der sogenannten Widgets, also der Elemente, aus denen sich so ein Menü zusammensetzt. Das ist eigentlich so eine ganz simple Liste, aber wenn man nie drüber nachgedacht hat, fehlen einem die Worte. So, und jetzt gebe ich Ihnen mal ein paar Vokabeln mit. Das erste ist der Rahmen. Und der Rahmen ist das, was eigentlich überhaupt keine Funktion hat in dem GUI und der wirklich nur zur audiovisuellen Einbettung oder vielleicht auch zur optischen Absetzung dient. Aber hier unterscheidet sich halt, hier haben Sie so einen Rahmen, so ein typisches mittelalterliches, wird wohl so ein mittelalterliches Fantasy-Ritterspiel sein. Wir haben Holz, wir haben so einen stahlähnlichen Helm und wir haben irgendwelche Ranken, die sich da drumherum winden. Das Ganze sieht so ein bisschen handgemacht aus. Es gibt Einkerbungen, die darauf hinweisen, dass es älteres Material ist, was gar nicht so industriell gefertigt wird. Also schon durch blankes Ansehen dieser Menü-Items sieht man, das würde ich jetzt nicht in einem Science-Fiction-Spiel verwenden oder in so einem Comic-Spiel, sondern das sieht aus wie so ein Rollenspiel oder ein Action-Adventure, was irgendwo in der vorindustriellen Zeit angesiedelt ist. Und wenn Sie das hinkriegen, sowas macht man mit Photoshop oder das macht halt der Grafikdesigner Ihres Spiels, der einfach solche Widgets baut und in so einer vernünftigen GUI-Engine können Sie halt sagen, okay, alle Buttons sehen so aus und die Textfelder sehen so aus und Rahmen sehen so und so aus. Das können Sie da einstellen und dann erzeugt die Engine Ihnen die Menüs, wie Sie sich das vorstellen. Da gibt es Textfelder. Und Sie sehen auf der linken Seite jetzt immer mal Beispiele, die nicht aus Spielen kommen, die halt aus anderen Anwendungen kommen. Auch hier haben Sie Buttons und Textfelder. Und Sie haben auch einen Rahmen. Das ist so der typische Mac OS-Rahmen. Hier ist Windows. Das ist ein Windows-Rahmen, also in diesem X. Und da können Sie ja auch in Ihren Menüs einstellen, welche Gestaltungsform Ihre Menüs haben. Also es gibt eine Systemeinstellung, da können Sie einstellen, welche Gestaltung Ihre Menüs haben sollen. Soll das blau sein oder grün oder irgendwie eher futuristisch oder eher älter und so. Da geht es genau darum, dass Sie so ein bisschen die Gestaltungsmetaphern einstellen, die meistens sehr abstrakt bleiben. Und so, und auch in Spielen haben Sie Textfelder, meistens so im Chatbereich oder wenn Sie Dialoge haben, Sie erinnern sich an unsere, als wir über Dialogoptionen gesprochen haben, da sind typischerweise tauchen da Textfelder auf. Die können beschreibbar sein vom Spieler oder nicht. Also manchmal gibt es nur Systemmitteilungen oder die NPC-Dialoge, dass Sie das lesen können und manchmal können Sie auch Sachen eintippen. Das ist inzwischen seltener geworden, außer in Chats, da können Sie tippen. Aber dass Sie mit dem Spiel über Texteingaben interagieren müssen, das gibt es kaum noch. Ab und zu gibt es das noch, aber es ist eher selten. Dann gibt es Buttons, also Knöpfe. Und hier gibt es dann die Frage, nicht nur ist es ein Button, sondern wie viele Zustände hat eigentlich dieser Button? Und wenn er mehrere Zustände hat, werden die optisch irgendwie angezeigt. Also es gibt die Standardanzeige, wenn Sie es auswählen, ist es irgendwie umrandet. Wenn Sie es drücken, ist es in dem Fall optisch, geht es rein. Wenn Sie es angewählt, aber nicht ausgewählt haben, dann ist es anders umrandet oder es wird über so ein Dreieck irgendwie angezeigt. Oder also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man zwischen An- und Auswählen unterscheiden kann. Und deaktiviert ist meistens ausgegraut. Und was hier jetzt nicht klar ist, also es ist ja wohl ein Speicherknopf, aber es ist eine Diskette drauf. Und jetzt müssen Sie davon ausgehen, Sie wissen vielleicht noch, was Disketten sind, aber in ein paar Jahren weiß es niemand mehr. Das kennt man aus den Geschichtsbüchern oder so. Also so wie heute kaum noch jemand weiß, was eine Schallplatte ist. Außer man hat es bei den Eltern nochmal gesehen. Oder eine Tonbandkassette oder so. Das sind so Medien, die ja allmählich aussterben. Oder da unten drunter haben Sie im Computer so einen fetten Röhrenmonitor. Auch die gibt es nicht mehr. Und irgendwann gibt es Menschen, die überhaupt nicht mehr wissen, was das ist und warum das so dick sein muss und so. Also insofern müssen Sie bei der inhaltlichen Ausgestaltung Ihrer Items sich auch überlegen, versteht das jeder? Ist das überhaupt klar, was dieses Icon bedeutet? Dieses Diskettensymbol hat sich international durchgesetzt und wird wahrscheinlich, also den Fortgang auch noch, es wird es wahrscheinlich überdauern, also auch neue Programme werden Disketten zum Abspeichern benutzen, wenn auch irgendwann vergessen, in 100 Jahren wird niemand mehr wissen, aber es wird irgendwann einfach nicht mehr klar, warum es eigentlich ist und was das eigentlich sein soll, was da drauf ist. Unten haben Sie andere, also das ist wieder aus so einem Windows-Menü, andere Möglichkeiten, wie man Buttons darstellen kann, hier mit so einer schicken Glasoberfläche und wenn die ausgewählt sind, dann leuchten sie rötlich und so. Das kann man machen, hat aber die gleiche Funktion, Sie drücken drauf und dann passiert irgendwas. Und tatsächlich ist es auch so, dass Sie häufig bei GUIs erstmal so einen Prototypen basteln, der ist ganz schnell gemacht. Da sind dann irgendwelche generischen Knöpfe drauf und später, wenn Sie das Gefühl haben, ja, so ist die GUI in Ordnung, dann wird die grafisch verfeinert. Das nächste, was Sie häufig finden, sind Checkboxen. Also oben links sehen Sie in Ihrer rohen Form, das sind einfach kleine Felder, die können Sie an Häkchen setzen oder nicht. Beziehungsweise sie sind ausgegraut, dann kann man sie nicht auswählen. In Sacrifice oder in Ion sehen Sie, manchmal sind sie dann blau, also in Ion sind sie dann grün mit den Häkchen. In Sacrifice ist es nicht so ganz klar, weil die Checkbox so ein bisschen aussieht wie so ein Schieberegler, den man da drüber findet. Dieses im mittleren Bereich, das sind Check, da klicken Sie auf den Button und dann leuchtet dieser blaue Punkt davor oder eben auch nicht. Also es Sacrifice durchbricht die Konvention, dass die Box abgesetzt ist von dem Label, um sie zu beschriften. Und schon ist man verwirrt und fragt sich, was soll das sein? Ist das ein Button oder was genau ist das? Wahrscheinlich soll das wie so ein Knopf sein, wenn ich da drauf drücke, dann geht halt in dem Knopf eine Lampe an. Aber es gibt Konventionen, gerade bei GUIs gibt es Konventionen, die kann man durchbrechen, aber das ist immer auf Kosten des Nutzers, der sich dann fragen muss, was genau ist das? Im Unterschied zu Checkboxen sind Radio-Buttons oder Optionsfelder, da können Sie nur eins auswählen aus einer Gruppe. Und das kommt tatsächlich aus der Radiozeit, da können Sie halt nur einen Sender auswählen. Und es gab mal Zeiten, als Radios nicht digital waren und dann konnten Sie die einprogrammieren auf Knöpfe und immer wenn Sie einen reingedrückt haben, sprangen die anderen wieder raus. Auch das gibt es nicht mehr so oft, vielleicht bei alten Radios findet man das noch, aber da kommt der Name Radio-Button her. die bessere Übersetzung heute wäre wohl Optionsfeld oder Option Field. Da gruppieren Sie mehrere dieser Buttons zu einer Gruppe zusammen. Und dann ist klar, Sie können aus dieser Gruppe nur eines auswählen. Also Größe der Videoaufnahme hier in den Sims, klein, mittel oder breit. Es ist auch klar, nur eine Auswahl, also Sie können nicht sowohl klein als auch breit machen. Sie müssen sich halt entscheiden. Oder ist die Tonaufzeichnung aktiviert oder deaktiviert? Da würde eine Checkbox keinen Sinn ergeben, weil Sie ja nicht beides gleichzeitig ankreuzen können. Also das sind so typische, und das sieht man hier auch optisch gut gegeneinander abgesetzt, die einzelnen Gruppen. Auf der linken Seite sehen Sie die verschiedenen Ausprägungen. Also es kann up oder over, Sie gehen gerade drüber, down, disabled, selected up, selected over. Also up heißt, die Maus ist oben oder die Maus ist gedrückt worden, selected down oder selected disabled. Also das gibt so diese, eigentlich jeder Button hat zwei Zustände und vier Möglichkeiten, dort irgendwie mit zu interagieren oder den darzustellen. Also da müssen Sie da gut unterscheiden. Radio-Buttons, die Konvention sagt, sind rund und Checkboxen sind eckig. Aber nicht jeder macht das so. Das müssen Sie dann im Einzelnen anschauen. Ist es jetzt eine Checkbox oder ein Radio-Button? Listen gibt es regelmäßig. Da unterscheidet man zwischen drei, nämlich die List-Box. In der List-Box haben Sie eine vorgefertigte Auswahl und da können Sie eine von auswählen. Es ist so ein bisschen wie eine Checkbox, aber die meistens ist es umfänglicher. Sie haben dann noch eine Scrollleiste und es wird anders präsentiert. Man könnte es auch über Radio-Buttons oder Optionsfelder präsentieren. In der Dropdown-Liste ist der Platz noch enger. Und dann sehen Sie nur einen Listeneintrag und daneben dieses kleine Dreieck, was nach unten zeigt. Und wenn Sie da draufklicken, erwarten Sie, dass dann ein kleines Menü aufgeht, in dem Sie andere Optionen auswählen können. Das ist eine sogenannte Dropdown-List. Und in einer Combo-Box haben Sie entweder das als Listbox oder als Dropdown-List, aber Sie können oben auch noch eine zusätzliche Option eintragen. Das gibt es dann auch noch. Also da werden Ihnen die wichtigsten Suchergebnisse schon präsentiert, aber Sie können noch selber irgendwie eine Suchanfrage oder die wichtigsten Anfragen werden präsentiert und Sie können selber noch eine eintippen. Das findet man in Spielen seltener, vielleicht bei Namen. Also wenn Sie Ihren Charakter benamen sollen, dann kriegen Sie irgendwie 10 Namen zur Auswahl, die jetzt zu dem Volk passen, aus dem er kommt. Aber wenn Ihnen das nicht gefällt, dann können Sie noch einen eigenen Namen eintippen. Hier nochmal aus Sacrifice ein Beispiel einer Listbox für den Provider, Auswahl des Providers. Und unten bei Full Tilt Poker haben Sie irgendwie sowohl solche Listboxen, die hintereinander hängen, als dann rechts auch noch irgendwelche Checkboxen, die Sie auswählen, wo Sie diese typischen Häkchen reinmachen. Und oben haben Sie sogar noch einen Radio-Button, nämlich Real Money oder Play Money, was Sie benutzen. Also da gibt es irgendwie alles auf einmal und so ein Menü üblicherweise ist auch eine Kombination aus verschiedenen Widgets. Sie haben jetzt nicht nur das Menü mit den Listen, sondern Sie haben halt häufig vieles zusammen. Sie sehen auch zusätzlich noch zwischen Browse und Favorite solche Registerkarten, da komme ich gleich hin. Hier sehen Sie ein Dropdown-Menü, sowohl bei Mozilla, welches auch immer Sie nehmen, also das eine Anwendung Ihrer Wahl, Sie klicken auf eines dieser Menüfelder, dann geht halt ein Submenü auf und dann können Sie was auswählen. Das ist das übliche Dropdown-Menü, das finden Sie dann manchmal auch in Spielen, hier bei Tomb Raider Anniversary können Sie dann auswählen, ob Sie Play Game oder was wollen Sie jetzt eigentlich machen, Play Game oder Options oder Rewards. Das hat den Vorteil, Sie können mehr Optionen unterbringen, die Sie auswählen und füllen Ihren Bildschirm nicht allzu sehr mit unnötigen Einträgen. Was man in Spielen seltener, außer in so komplexeren Rollenspielen vielleicht findet, sind Baumansichten, Tree Views. Das kennen Sie aus dem Explorer. Manchmal auch aus komplexeren Optionen. Also wenn Sie Optionen einstellen, bei manchen Spielen können Sie richtig viele Optionen einstellen und dann haben Sie die Möglichkeit, es über so einen Baum, den Sie langsam entfalten können, sich darstellen zu lassen. Der Explorer macht das für die Dateianzeige. Beim Mac sieht das ähnlich aus, aber dann haben Sie so kleine Dreiecke, die Sie auf und unten zuklappen können. So, und bei StarCraft, hier hätten Sie den StarCraft Campaign Editor. Das ist ein Editor, um StarCraft-Maps zu erzeugen. Und da gibt es so viele Dinge, die Sie irgendwie verarbeiten können. Da haben Sie diese Fenster, die da fliegen, wo Sie was auswählen können. Und auf der linken Seite können sich Ihre ganzen Einheiten, Ihre Landschaftselement und all das können Sie sich auswählen über so ein Dropdown, über so ein Tree View, den Sie auf- und zuklappen können, um halt genau dorthin zu kommen, wo Sie hinwollen. Toolbars kennen Sie aus Anwendungen wie Photoshop oder Word. Also bei Word sieht man halt oben die Fenster, den Fensterrahmen mit ein paar Informationen. Darunter kommt die Menüleiste, die dann zu den Dropdown-Menüs führen. Und darunter haben Sie Toolbars, in denen die wichtigsten Funktionen auch noch als Icon dargestellt werden. Auch hier finden Sie wieder die Diskette. Sie finden einen uralten Matrix-Drucker als Zeichen für Drucker und so. Also das sind alles so etwas veraltete Symbole, mit denen aber inzwischen klar ist, um was es geht. In Photoshop haben Sie das ganz ähnlich. Da werden die Submenüs durch diese Mini-Dreiecke aufgeklappt. Und wer das nicht weiß, der vermisst die ein oder andere Funktion, weil er gar nicht weiß, wie er zu den entsprechenden Befehlen kommt. So etwas finden Sie auch in manchen Spielen. Gerade Aufbauspiele haben solche Menüs, so Toolbars, in denen Sie die wichtigsten Funktionen, haben wir bei Populous schon gesehen, hier ist ein älteres SimCity, in denen Sie die wichtigsten Funktionen des Spiels direkt auswählen können. Manche Spiele haben zusätzlich noch ein Menü und manche haben halt nur dieses, also nur diese Bars, diese Toolbars und die Befehle, das sind im Prinzip alle Befehle, die Sie haben können. Für Konsolenspieler, die einen Controller haben, sind solche Toolbars extrem fizzelig. Sie müssen ja XY so richtig präzise ansteuern. Das war bei den alten SNES-Spielen war das so, also SimCity auf der SNES, da mussten Sie tatsächlich mit einem Grunde genommen, hatten Sie so eine Windows-Oberfläche und mussten dann halt die entsprechenden Icons anwählen. Inzwischen hat sich durchgesetzt, wenn Sie ein Optionsmenü auf einer Konsole haben, das Tortenmenü, auch Pi-Menü genannt, wo Sie einfach den Controller, da sieht man wieder, okay, Sie können, was Sie schön haben, ist diesen Controller-Stick und den können Sie nach oben, unten oder links, rechts steuern und Sie erwarten aber, dass Sie bis zum Anschlag gehen können, ohne dass sich da viel ändert, sodass die Auswahl kreisförmig angeordnet ist und Sie wählen, je nachdem, in welche Richtung Sie steuern, die entsprechende Option aus. Insgesamt passen dadurch weniger Optionsmöglichkeiten rein als, sagen wir mal, bei einem Dropdown-Menü, aber es ist von der Bedienung deutlich komfortabler und hat sich bei Konsolenmenüs, also durchgesetzt nicht, aber man findet es deutlich häufiger. Sie haben ja noch andere und dann haben Sie halt die Buttons, aber die beziehen sich direkt auf Buttons auf Ihrem Controller. Und insofern, wenn Sie dann da drauf drücken, dann leuchtet der kurz auf. Aber es funktioniert als Menü, auch wenn es ähnliche Widgets gibt, es funktioniert anders als mit einem Mauszeiger, einfach weil die Bedienung auch eine andere ist. Dann haben Sie Schieberegler sehr häufig. In denen können Sie einen Wert einstellen zwischen 0 und 1, oder also kontinuierlich einen Wert zwischen zwei Dingen einstellen. Überraschend ist es, wenn solche Schieberegler eigentlich nur zwei Zustände haben, sowas wie an und aus. Dann würde man wahrscheinlich eher eine Checkbox bevorzugen, weil man erwartet von einem Schieberegler so diese Dimmer-Funktion. Irgendwas Kantenglättung zwischen irgendwie an und aus, wobei bei Kantenglättung haben Sie gar nicht so, können halt irgendwie wahrscheinlich nicht mittel und hoch oder so einstellen. Also ob ja jetzt ein Schieberegler so geeignet ist, bleibt die Frage. Aber man findet die schon mal. Hier sehen Sie auch noch Checkboxen, Dropdown-Menüs und oben haben Sie noch die typischen Reiter und unten einen Button, zurück zu Standard und in der Mitte halt sehr prominent die Schieberegler. Fortschrittsbalken finden Sie häufig. Das ist etwas, was Sie nicht einstellen, aber was ein Widget ist für GUIs, die meistens der Rückmeldung dienen. Auch hier können Sie Werte zwischen meistens 0 und 100% oder vielleicht auch sozusagen die Erfahrungspunkte bis zum nächsten Levelaufstieg oder Ihr Geld, was Sie brauchen, um sich das nächste Item kaufen zu können. All solche Dinge kann man hier einstellen. Fortschrittsbalken haben den großen Vorteil, man sieht auf einen Blick, wo man steht. Also man sieht das Maximum und man sieht, was man hat. Entsprechend viele Varianten gibt es und entsprechend einfach sind sie auch zu erkennen. Tooltips kennen Sie, das sind kleine Fenster, die aufgehen, wenn Sie über irgendetwas drüber fahren. Also es ist wirklich nur ein Tipp und Sie müssen es selber auswählen, damit Sie diese Informationen bekommen. Also hier auf der linken Seite bei Amazon, ich glaube, dass es Amazon ist oder iTunes, also irgendwie, wenn Sie in ein Geschäft gehen und auf so eine Waren-Icon nicht klicken, sondern einfach nur mit der Maus drüber fahren, kriegen Sie Zusatzinformationen und wenn Sie dann klicken, landen Sie auf der Seite, in der Sie noch mehr Informationen bekommen. Das dient dazu, Ihnen den Klick abzunehmen, aber Ihnen zumindest anzudeuten, wohin das führen wird, wenn Sie sich hierfür entscheiden. In Spielen ist es weniger fürs Klicken, als dass Sie gerade mit mausbasierten Spielen, so PC-Spielen, können Sie halt über irgendwas drüber fahren und wenn Sie mit dem Mauszeiger eine Sekunde oder drei Sekunden verbleiben, kriegen Sie Informationen zu diesem Spiel-Item, zu diesem Spielobjekt und dann können Sie dann entscheiden, was Sie weitermachen wollen. Hier in Elder Scrolls Oblivion sehen Sie eine Registerkarte, wie man sie häufig findet. Registerkarten sind sehr alt, so als Metapher hat sich das durchsetzen können, weil man auf der gleichen Bildschirmfläche mehrere Menüs unterbringen kann. Also in dem Fall haben Sie hier 5 verschiedene Menüs, die alle ihre eigene Komplexität mitbringen. Aber damit man nicht irgendwie nach links und rechts scrollen muss oder die super klein machen muss, werden die halt in diese Registerkarten eingeteilt. Wichtig ist hierbei, dass immer klar ist, auf welcher Registerkarte, welche Sie gerade ausgewählt haben. Sie sehen, dass hier die ausgewählt hat, nicht nur diese roten Markierungen links und rechts, die Pfeile, du bist hier, sondern die geht auch flüssig in das Menü über, also randlos, während die anderen Registerkarten davon gerade verdeckt werden. Und das soll genau die Idee sein, wenn Sie den anderen auswählen, dann wird die plötzlich nach oben gezogen und die Weltkarte verschwindet dann unter dem Rand. Und da sieht man, also visuell sieht man ganz schnell, alles klar, ich bin gerade in der Registerkarte Welt und wenn ich woanders hin will, muss ich die entsprechend auswählen. Darunter haben Sie andere Menü-Items, die sich aber gar nicht so sehr auf das aktuelle, also auf die aktuelle Map da beziehen. Also Registerkarten findet man häufig, hatten wir hier ja auch. Also hier sehen Sie auch Registerkarten, die genauso funktionieren. Die verdeckten sind halt im Hintergrund, haben auch noch einen Schatten drauf, dass klar ist, die sind wirklich hinten. Und die ausgewählte ist weiß markiert, jetzt hier bei den Sims, bei den Schiebereglern, die ist weiß markiert und man sieht halt auch, die geht über in die aktuelle Karte. Wo wir gerade bei Karten sind, Maps tauchen, also gerade in Action-Adventures tauchen die regelmäßig auf. Auch in Adventures hat man häufig Maps. Es gab mal eine Zeit in den 80ern, da musste man das alles von Hand mitmalen. Die Zeiten sind lange vorbei. Man erwartet von Spielen inzwischen, dass sie eine automatische Karte mitliefern, die entweder im Laufe des Spiels freigelegt wird oder die von Anfang an sagt, hier, das ist die Stadt, fahr hin, wo du willst. Und die kann man dann ein- und ausblenden. Auch hier hat sich als Konvention diese runde Darstellung durchgesetzt. Man findet sie sehr häufig mit dem großen Vorteil, dass die Icons für Missionen oder den Händler mit den, oder ihr Heimatort oder vielleicht auch wo es Norden und Süden, die kann man am Rand schön einblenden. Man weiß da nicht, wie weit das entfernt ist, aber man weiß zumindest, in welche Richtung man fahren muss. Also gerade bei Open-World-Spielen, die Sie frei begehen können, ist es ja für die Orientierung notwendig, dass Sie nicht nur eine Karte haben, sondern auch so ein bisschen so ein Kompass. Und was Sie zusätzlich haben, ist noch so ein GPS, der sagt Ihnen also, wenn du zu dem grün markierten Feld fahren willst, musst du jetzt rechts abbiegen. Das nimmt es einem ab. Der Schritt zum Autopiloten ist dann gar nicht so weit, zu sagen, also ich fliege dich ja noch hin oder ich fahre dich hin. Das wird wahrscheinlich auch kommen, sobald es die ersten mobilen, also Autos gibt, die sich selbstständig durch die Stadt fahren, dann werden die Spiele spätestens dann nachziehen. Aber es ist überhaupt nicht schwierig zu sagen. Also EVE Online macht das zum Beispiel so. Da geben Sie Ihr Zielpunkt ein und er sagt Autopilot. Und der Reiz des Spiels ist da, dass so ein Flug halt dann auch mal eine Viertelstunde dauern kann. Selbst wenn Sie sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, dann müssen Sie halt so ein paar Hops machen. Aber in der Zeit können Sie ja, sagen wir mal, handeln oder Sie gehen sozusagen auf Ihr Schiff weiter nach hinten und sehen zu, dass Sie Ihre Rohstoffe veredeln oder was auch immer Sie dann machen können. Also es ist ganz interessant, dass Reisezeit in solchen Spielen auch irgendwie nicht in Echtzeit, aber zumindest echte Spielzeit kostet und nicht über so ein Quick-Menü gesagt werden kann, ich spring dahin. Und wenn Sie eine große Stadt haben und Sie wollen von Nordosten nach Südwesten, dann müssen Sie halt mal 10 Minuten in Kauf nehmen, was manche Spiele sehr langwierig macht, aber in anderen Spielen auch durchaus den Reiz ausmacht. Bekannte Widgets sind Icons, also kleine Symbole, und niemand kann das besser als World of Warcraft oder halt solche Massive Multiplayer Online Game, Roleplaying Games, wo Sie wirklich für jedes Ding, was Sie finden, ein Icon haben, dann für jede Fähigkeit, die Sie unten in Ihre Quick-Menüs legen, für jeden Buff und so. Also wenn Sie wollen, können Sie sich Ihr gesamtes Bild mit so kleinen Fenstern überlagern, in denen irgendwelche Icons auftauchen. Interessant ist, dass Sie nach einiger Spieldauer diese Icons sofort identifizieren können. Also wie schnell man lernt, diese Icons zu verstehen. Ähnlich ist es auch wahrscheinlich auf Ihrem Desktop. Also jedes Dokument hat da sein Icon und jede Anwendung hat ein Icon und jeder Song hat ein Icon und zum Teil ist es dann inzwischen individualisiert, dass also das Album, der Name des Albums oder das Bild des Albums das Icon für das Musikstück ist oder für den Film sieht man dann so eine Szene aus dem Film in dem Icon. Icons haben sich so richtig zu einer ganz eigenen Kunstform entwickelt und manche Spiele übertreiben es, aber also in vielen Spielen sind Icons eine Möglichkeit, sehr schnell Informationen visuell zu vermitteln. Wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten hier ein Dropdown-Menü, in dem Ihr ganzes Inventar so aufgelistet würde, das wäre richtig mühsam. Aber mit den Icons und Sie suchen irgendwie das Schnitzel, was Sie jetzt verkaufen wollen, das sticht halt sofort heraus. Oder wenn Sie den Stein der Macht oder das Zauberbuch suchen, dann weiß man ungefähr, wonach man sucht. Die sind farblich gut gegeneinander abgesetzt, sodass man auf den ersten Blick sieht, dass alles gleich aus, aber wenn Sie was Bestimmtes suchen, finden Sie es sehr schnell. Und Sie haben die Möglichkeit, die im Raum anzuordnen, und wenn Sie das vernünftig machen, so Minecraft wäre ja auch so ein Ding, wenn Sie wissen, die Rohstoffe sind links und in der Mitte ist das die Nahrung und rechts sind die Werkzeuge oder so, dann können Sie sich sehr schnell auch in großen Icon-Mengen orientieren. So, und dann gibt es vielleicht als Letztes noch die Pop-Up-Fenster, so also als Oberbegriff, die haben ihren Rahmen. Also so ein Pop-Up-Fenster, das ist so im Grunde genommen dann das Auffangbecken für ganz viele Widgets. Sie haben den Rahmen, sie haben Knöpfe, sie haben Icons, zum Teil haben sie Registerkarten, sie haben Fortschrittsbalken oder hier Bild auf- und ableisten, um irgendwie zu scrollen. Das kann man alles in solchen Pop-Up-Fenstern unterbringen, die den großen Vorteil haben, sie gehen halt auch irgendwann wieder zu. Die nehmen weniger Platz im Spiel ein oder Sie als Spieler entscheiden, wie viel Platz Sie Ihres Bildschirms opfern wollen dafür. Und wenn Sie einen kleineren Bildschirm haben, haben Sie weniger Fenster auf. Wenn Sie einen großen Bildschirm haben, können Sie sich leisten, mehr Fenster aufzumachen. Immer das Inventar offen, immer das Questbuch offen oder so. Und wenn Sie einen kleinen Bildschirm haben, sagen Sie, okay, das Inventar mache ich nur auf, wenn ich es wirklich brauche. Dafür sehe ich mehr von der Welt. Und dafür sind Pop-Up-Fenster ideal geeignet. In anderen Anwendungen ist es ganz genauso. Also, dass Sie sagen können, hier hätte ich gerne Informationen, die lege ich mir als Fenster über meine Arbeitsfläche oder eben auch nicht. So, damit ist der GUI-Teil beendet. Gibt es noch Anmerkungen und Fragen Ihrerseits dazu?